Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.
Digitale Provinz, der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur virtuellen After Hour am Digitaltag 2020. Mein Name ist Daniel Krüger und ich bin Head of Digitale Provinz. Bei mir ist meine Kollegin Anne.
Genau, mein Name ist Anne Wiehan und ich bin Social Media Redakteurin bei Digitale Provinz. Und wir haben uns heute zur virtuellen After Hour zusammengefunden mit großartigen Menschen, die jetzt schon live bei uns zugeschaltet sind. Schön, dass ihr da seid.
Hallo in die Runde.
Hallo.
Und zum Einstieg, wie das halt so ist bei so kleinen Meetings, bitten wir euch ganz kurz vorzustellen, in drei Sätzen vielleicht. Und weil wir den Frederik hier gerade so schön im Bild haben, Frederik, vielleicht magst du anfangen?
Gerne. Ich mache momentan hauptsächlich zwei Projekte, die mich für diese Runde qualifizieren. Das ist einmal das Co-Dorf in Wiesenburg und bald auch in Erntebrück. Da bauen wir tatsächlich ein komplettes Dorf, bestehend aus 40 kleinen Häusern und Gemeinschaftsflächen. Also die Häuser sind sehr klein, dafür sind die Gemeinschaftsflächen, die wir uns als Genossenschaft leisten, dann sehr groß mit Coworking Space, Veranstaltungsräumen, Hofladen, Küche mit langer Tafel. Und die Summer of Pioneers, da bieten wir Großstädtern das Probewohnen und Coworken auf dem Land an. Das sind Projekte, die jeweils ein halbes Jahr dauern. Da hat im letzten Jahr das erste in Wittenberge in Brandenburg stattgefunden. Und gerade sind vier weitere geplant. Zwei davon hätten jetzt eigentlich auch schon dieses Jahr starten sollen, mussten jetzt aber Corona-bedingt ins nächste Jahr verschoben werden. Und eigentlich bin ich Journalist vom Hintergrund, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Super spannend. Wir haben ja vorhin auch gerade telefoniert und das geht gut ab bei euch, das weiß ich. Und jetzt kommt ein kleiner Gag. Jetzt bitte ich mal Katja weiterzumachen.
Welche Katja? Katja Bröckel-Werkner, vielleicht willst du starten.
Vielleicht will ich starten. Okay, ich starte. Name wurde ja schon gesagt. Ich komme aus Erding oder sitze in Erding und ihr habt mich eingeladen, weil ich Medientrainerin bin für Jung und Alt und hauptsächlich eigentlich jetzt mit meinem Part hier für Senioren. Und digitale Teilhabe ist so mein Thema. Wie können wir das ermöglichen, dass Senioren ohne Hürden reinkommen in die digitale Welt? Und gerade eben habe ich einen Artikel gelesen, dass die Corona-App die Alten ausschließt. Und genau so ist es, weil neuestes Update, neuestes Handy und haben die Älteren verloren. Und das kann eigentlich nicht sein, weil vorher war ja der Grundsatz, wir helfen uns, wir sind eine Gemeinschaft, wir müssen die Älteren schützen. Und jetzt kommt das zustande. Und also ich habe schon mehrere Projekte jetzt mit Senioren durchgeführt und deswegen bin ich hier und danke, dass ich da sein darf.
Sehr gern, wir freuen uns. Wir werden bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen kommen, was auf du eben Fall. Erwähnt hast.
Gut. Genau. Katja 2 sage ich jetzt, das darf ich natürlich nicht sagen. Klavitter. Klavitter.
Ja. Jetzt haben alle beiden vor mir gesagt, was sie qualifiziert. Und ich weiß gar nicht, was mich qualifiziert, heute hier zu sein, weil ich finde es schön, dass ihr mich eingeladen habt. Weil ich wiederum. Ich habe natürlich
Autokorrektur
angezogen. Mittlerweile neben KK Klavitter, KKK steht übrigens nicht für Kuckucksklan, darauf werde ich immer wieder hingewiesen, ob das irgendeinen Zusammenhang hat. Nein, es gibt den Klikler Klavitterbus. Die Älteren unter uns werden den noch kennen. Mit dem bin ich groß geworden. Der nimmt nämlich alle mit. So ein Kinderlied und eine Kinderserie gewesen. Ich stehe für She Drives Mobility mittlerweile, so nenne ich mich auch als Business, bin Kommunikationsberaterin, bin im Bereich der Mobilität tätig und versuche vielleicht sogar so ein bisschen Entdigitalisierung, weil ich glaube tatsächlich, Mobilitätswandel geht nicht über Technik, sondern über Verhaltensänderung. Und wir sind aber unglaublich technikverliebt gerade und sehr fokussiert auf die Autobranche. Und da versuche ich immer so ein bisschen so einen Perspektivwechsel hinzubekommen, so ähnlich wie die andere Katja, dass Leute nicht vergessen werden, dazu gehören ältere Menschen, Menschen mit Einschränkungen, weil ich glaube tatsächlich, wir müssen jetzt bauen, was in der Zukunft laufen soll. Und da ist es sehr hilfreich, dahin zu gucken, was bisher vergessen wurde. Das von mir.
Okay, das sind schon mal nachdenkliche Töne. auch am Digitaltag, digital nachdenkliche Töne. Dann gehen wir, glaube ich, nach Bayern.
Ins richtige, tiefste Bayern, oder? Weil Erding haben wir auch schon gehabt.
Stimmt, noch stimmt.
Ist in Niederbayern. Helmut Ramsauer, hallo zusammen.
Servus.
Ich bin der Gründer von Silicon Filztal. Das ist eine Mitmachinitiative, Innovationsplattform aus Niederbayern. Wir machen digitale Chancen für ländliche Regionen greifbar. Gesellschaftliche Innovation ist unser Satzungszweck. Und da haben wir so eine Klaviatur mit drei Tasten, die Ideenwerkstatt. Das ist ein regelmäßiges Mint- und Maker-Angebot. Wir haben ein Gründerprogramm Bauer sucht Startup, in dem wir Startups unterstützen, aber auch einen Lerneffekt für die Teilnehmer aus der Gesellschaft haben. Und wir haben den Kreativraum. Das sind Projekte mit Designern, Künstlern, oft Zwischennutzungsthemen. Und das mündet dann einmal im Jahr in das Silicon Filztal Erlebnisfestival, dieses Jahr vom 17. bis 20. September. Und wir sind schon selbst sehr neugierig, wie das sein wird. Wir werden es nämlich auf jeden Fall machen, entweder so digital wie hier oder eben Corona-kompatibel auf einem alten Bauernhof. Der Event ist eine der European Social Economy Region Veranstaltungen und ihr seid alle ganz herzlich eingeladen zu kommen oder auch Vorträge beizutragen.
Also wir haben uns als digitale Provinz schon angemeldet.
Ja, genau.
Sehr gut. Wir sind auf jeden Fall dabei.
Wir sind ein digitale Provinz-Fan der ersten Stunde.
Hervorragend, das hören wir gerne.
So, ja. Haben wir noch
Daniel. Ist da. Noch der zweite Daniel ist auch da. Daniel Domscheit-Berg, hallo.
Ach so, ja, hallo.
Hallo, herzlich willkommen bei uns in der Runde.
Ja, Tag auch.
Magst du dich kurz vorstellen vielleicht?
Ach so, ja. Daniel Domscheit-Berg, das habt ihr ja gerade schon gesagt. Ich komme aus Brandenburg gerade zu euch. Ich gehöre hier zum Projekt, das nennt sich der Verstehbahnhof. Wir sind auch so eine offene Werkstatt, Makerspace, vornehmlich für junge Leute. Wir machen viele Projekte so rund um Selbstermächtigung, Digitalisierung, Programmieren, Roboter bauen, so die üblichen Sachen. Und gleichzeitig so ein bisschen darüber hinaus, hier in Fürstenberg als zweites Standbein neben der Bildungsarbeit kümmern wir uns so ein bisschen gerade um digitale Infrastruktur. Also wir haben gerade auch ein Rechenzentrum aufgebaut. Wir sind in so einer sehr luxuriösen Position, was unsere Bandbreite hier oben angeht. Und damit dann auch eigentlich alle Möglichkeiten, die man hat, wenn man eine Werkstatt und auch einen Veranstaltungsraum, der dazugehört hat, wenn man das hat und auf der anderen Seite eben auch die Infrastruktur. So, das ist also, glaube ich, eine sehr schöne Spielwiese, die wir hier die letzten Jahre aufgebaut haben, die uns vor allem unabhängig macht von irgendwelchen dritten Anbietern, den großen Konzernen im Internet oder wie auch immer. Und der Rest, so was auch immer wir damit anfangen, das wird sich jetzt die nächsten paar Jahre zeigen, denke ich.
Sehr cool, sehr cool.
Wir sind gespannt.
Wir verfolgen eure Aktivitäten auch nachhaltig und sind begeistert, was ihr da aufgebaut habt, oder? Du und dein Team.
Wir haben noch die Ute da.
Richtig, die Ute Schulze aus Bonn, die Social Media Gedönstante, jetzt hat es wieder umgeschaltet. Ich unterstütze soziale Organisationen und soziale Unternehmen bei ihrer Sichtbarkeit und bei ihrer Erlebbarkeit. Also ich nenne das so klangvoll Community Living, was ich tue. Und deshalb nenne ich mich auch Social Media Gedönstante, weil Gedöns ist hier in der rheinischen Provinz, also in der Provinz Bonn, ist das eine liebevolle Bezeichnung für alles, was man eigentlich nicht näher definieren kann. Wirklich sehr liebevoll und positiv gemeint. Für mich ist es so, was mich qualifiziert, würde ich mich jetzt genauso fragen wie Katja. Aber warum er mich eingeladen hat, könnte sein, weil ich sowohl auf Honorarbasis als auch im digitalen Ehrenamt diese Arbeit mache. Und damit für mich und sicherlich auch für andere dieses große Geschenk der Teilhabe über digitales Ehrenamt und über meine Erwerbsarbeit digital verrichten kann. Also ich gehöre zur Risikogruppe mittlerweile und verlasse jetzt also auch schon seit Anfang Corona nicht mehr das Haus. Und von daher ist die digitale Möglichkeit für mich sehr, sehr wichtig.
Okay, super. Vielen Dank dafür. Vielleicht noch kurz ein Hinweis für unsere Zuschauer. Wir sind live auf Twitter und auf YouTube. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Feedback habt, wenn ihr uns mit unseren Gästen sozusagen virtuell kommunizieren wollt, schreibt uns. Wir sehen eure Kommentare hier bei uns auf dem Monitor und wir freuen uns, wenn ihr euch beteiligt.
Genau. Ich habe hier auch gerade gesehen, unsere vierte im Bunde, die Johanna daher, die auch...
Hallo Johanna, genau.
Grüße gehen raus. Johanna, hallo, Grüße gehen raus. Und Johanna hat gerade geschrieben, dass sie es so schön findet, dass so viele unterschiedliche Leute dabei sind. Das wollte ich auch nochmal sagen. Wir haben echt von Bayern bis Brandenburg, alles dabei. Sehr schön.
Richtig. Unser erstes Thema ist natürlich der Digitaltag. Und wir wollen euch bitten, uns vielleicht zum einen kurz zu erzählen, wie ihr diesen Tag verbracht habt. Habt ihr ihn im Sinne des Digitaltags verbracht? Und zum anderen geht es vielleicht auch darum, ja, so eine Metaebene zu finden und zu fragen, braucht es einen Digitaltag? Ist es sinnvoll? Und vielleicht auch, was kann man anders machen? Was braucht ein guter Digitaltag, wenn der noch nicht gut genug war vielleicht? Daniel ist bei uns im Bild, wahrscheinlich zufällig.
Das mit dem Digitaltag, muss ich sagen, ist relativ an mir vorübergegangen. Mhm.
Das ging, glaube ich, vielen.
Das habe ich erst heute so richtig geschnallt.
Okay.
Das hat aber auch damit zu tun, dass wir Corona-bedingt die letzten Monate ja zu hatten drüben im Bahnhof und alle möglichen Gelegenheiten. Also wir haben zwischendrin hier knapp 10.000 Gesichtsvisiere produziert und rausgegeben und in der Werkstatt viel Zeug gemacht und auch im Rechenzentrum. Aber so die ganzen Projekte mit den jungen Leuten, die wir eigentlich machen, wo dann solche Gelegenheiten wie der Digitaltag irgendwie präsenter ist für mich, das habe ich halt die letzten Monate so nicht mitgekriegt. Und ansonsten, glaube ich, ist bei mir irgendwie jeder Tag Digitaltag. Oder man muss ein bisschen suchen, welcher Tag das vielleicht nicht ist. Ich habe jetzt heute, im Sinne dieses Tages vielleicht, ich habe gerade die Bewässerungssteuerung für den Garten irgendwie weiter vorangebracht. Das ist ja das Positive bei Corona, dass man lauter liegen gebliebene Baustellen irgendwie mal abarbeiten kann. Und da gehört das auch dazu. Also so ein bisschen Digitalisierung hat dann der Tag auch involviert. Aber ansonsten habe ich nicht weiter im Sinne dieses sehr spezifischen Tages irgendwas gemacht.
Ich würde mal sagen,
das, was wir hier machen, zielt eigentlich eher darauf hin, dass das jeden Tag präsent ist, wenn jetzt nicht gerade irgendwie eine Pandemie ansteht und wir alle essentiellere Sachen vorhaben. Aber von daher auch die Frage, ob es den Digitaltag so braucht. Ich glaube, es braucht, wenn es den Tag braucht, dann heißt das eher, dass wir noch nicht richtig angekommen ist, wie präsent und wichtig dieses Thema insgesamt eigentlich ist, wenn man deswegen extra noch einen Tag dafür freihalten muss oder so. Aber das ändert sich ja vielleicht. Ich glaube, gerade machen alle die Erfahrung, wie wichtig das ganze Thema ist.
Mhm. Ja. Spricht auch Bände, dass wir, glaube ich, den ersten Digitaltag 2020 begehen. Aha. Wahrscheinlich hätten wir den 1985 begehen müssen.
Vorher war das vielleicht einfach nicht mehrheitsfähig.
Ja.
Und jetzt haben alle verstanden, dass das doch nicht so ein Nischenthema ist.
Ja. Mhm.
Ich würde da gerne mal reingrätschen.
Bitte.
In die Aussage vom Daniel. Jeden Tag ist Digitaltag. Moment, muss ich wieder umstellen. Ich bin heute über einen sehr schönen Tweet von Michael Fulde gestolpert, den ich gerne mal zitieren möchte oder vorlesen möchte. Der Digitaltag sollte uns ins Gedächtnis rufen, dass eben nicht alle Menschen die gleichen Zugangsmöglichkeiten zu digitalen Services und Angeboten haben und sich Einkommen, Bildung und soziale Hintergründe wesentlich auf die Nutzung auswirken. Also das, was für uns wirklich alltäglich und normal ist, ist es eben nicht. Und da, ich denke mal, da gibt's auch die erste Schnittmenge mit der Katja, mit der lieben Katja Bröckel-Bergner, mit dem, was sie sagte, dass eben auch die ältere Generation da teilweise, was jetzt die Corona-App angeht, ausgeschlossen wird. Wir sprechen immer auf wahnsinnig vielen Veranstaltungen und Meetings über Inklusion und über Teilhabe. Und im Grunde genommen scheitern wir jedes Mal daran, sie umzusetzen. Ich bin zum Beispiel auch sicherlich jemand, der diese digitalen Mittel täglich, alltäglich nutzt und nutzen kann. Und dennoch mache ich mir jedes Mal Gedanken darüber, was macht so eine alleinerziehende Mutter mit ihren Kindern, mit Homeschooling, und die haben ein Smartphone im Haus oder vielleicht gar keins. Es ist einfach durch Corona viel an die Oberfläche gekommen, was wir ja schon seit Jahren immer wieder durchkauen eigentlich auf Twitter als digitale Agenten, so will ich uns mal nennen. Und das ist halt durch Corona jetzt an die Oberfläche gekommen und jetzt dürfen wir uns damit beschäftigen und jetzt dürfen wir anfangen, das zu gestalten, dass wir das hinkriegen, dass tatsächlich niemand oder zumindest wirklich nur ein ganz, ganz geringer Teil, wenn überhaupt, ausgeschlossen ist aus diesem ganzen Digitalen.
Ich finde, das ist ein ganz, ganz gutes Stichwort. Ach so, entschuldige bitte, Katja. Ich wollte eigentlich nur zu dir überleiten, weil ich hatte nämlich gesehen, dass du heute um 14 Uhr bei einer Websession mit dabei warst, gerade zu diesem Thema. Katja Brücke-Bergner.
Ja, stimmt. Gut. Das ist eine gute Überleitung, Katja.
Entschuldige bitte, Katja Diehl. Ich hab's gerade. Es hat ein bisschen zu spät umgeschaltet. Ich konnte nicht sehen, wer da reingerufen hatte.
Alles gut. Ja, stimmt. Der Digitaltag wurde auch in München begangen und da sind wir eingeladen worden ich bin eingeladen worden, digitale Teilhabe, und ich wurde auch gefragt, ob ich eine Seniorin mitbringen kann, und das habe ich auch gemacht. Und da hat man schon gemerkt, dass der Tag irgendwie oder diese Session für alle, die schon länger mit Zoom oder mit Tools zu tun haben, die war das auch eine Herausforderung. Es war Ex, es war wieder was ganz anderes. Aber für eine Seniorin ist das echt eine Herausforderung gewesen. Also
deine Verbindung ist gerade nicht so gut.
Wir waren da am Rumbasteln, dass sie da endlich reinkommt. Okay.
Aber jetzt geht's, glaube ich, wieder.
Weiß ich jetzt auch nicht, ob jemand... Jetzt geht's wieder. Gut. Also wir hatten da echt, ich finde, den Digitaltag gut. Es ist schade, dass der jetzt erst das erste Mal stattfindet. Und wir müssen einfach darauf aufmerksam machen, was Ute schon gesagt hat, dass nicht jeder diese optimalen Voraussetzungen hat, nicht jeder ein Handy hat, nicht jeder eine Flatrate hat, nicht jeder sich damit auskennt, nicht jeder einen Enkel oder ein Kind hat, was begleitend zur Seite steht. Und deswegen ist der Digitaltag meines Erachtens sehr wichtig und ist mir aber nicht so über den Weg gelaufen. Also erst durch euch bin ich drüber gestolpert. Also die Werbung vorher war sehr schlecht, fand ich.
Okay. So ähnlich ging es, glaube ich, Katja in Hamburg, Klavitter auch, als ich sie anrief und sie gefragt hat, wollen wir am Digitaltag miteinander reden? Hat sie gesagt, was ist das? Richtig?
Richtig. Und ich mag mittlerweile auch, also ich finde so Sachen wie Tag des Handtuchs oder Tag der grünen Leuchte, keine Ahnung, es gibt ja alle möglichen Tage. Was Daniel gesagt hat, das nervt mich tatsächlich auch, dass es solche Tage bedarf. Ich mag auch nicht Tage für Diversität, ich mag nicht Tage für keine Ahnung was, wo Menschen und Institutionen und Unternehmen sich ihre Twitter-Profile mal einfärben. Mir wäre lieber, wenn wir kontinuierlich an Dingen arbeiten. Und tatsächlich glaube ich, auch was Ute gesagt hat, wir haben ziemlich viele Blindspots. Also allein der Begriff Homeschooling ist so ein Quatsch, weil kein Mensch der Welt kann zu Hause Schule machen. Dafür gibt es ausgebildete Menschen, die heißen LehrerInnen. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in eine gewisse Falle tapsen, weil mich mittlerweile wir versus Virus, wir für die Schule, also alle möglichen Dinge werden ja gerade auch in Hackathons gepackt, was okay ist. Aber auch da kann nur eine gewisse Gruppe von uns teilnehmen. Wir sind alle in einem gewissen privilegierten Raum. Und ich glaube, ich muss hier nur 500 Meter weiter von einem Spüttel in so einen gewissen anderen Bereich laufen. Da ist vielleicht noch nicht mal Digitalisierung im Wohnzimmer angekommen. Und als du mich angerufen hast, habe ich wirklich gefragt. Mir war das kein Begriff.
Nee, ist okay.
Ich denke so aber auch nicht. Also ich weiß nicht. Ich glaube, Digitalität oder Digitalisierung ist eher auch was im Kopf stattfindet, was eine bestimmte Offenheit für Themen bedarf. Und ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben auch gerade so ein paar andere Themen, die auch dringlich sind. Und Mobilität, das ist ja mein Thema, hat ganz viel auch damit zu tun, mit diesem digitalen Mindset, dass man sich für andere Dinge interessiert. Man merkt aber, dass Corona viele wieder auf die alten Spuren drängt. Also wir haben wahrscheinlich dieses Jahr, knacken wir eventuell 50 Millionen Fahrzeuge in Deutschland bei 81 Millionen Menschen. 14 Millionen Menschen haben keinen Führerschein. Das ist sowas, wo ich so denke, ja, Digitalisierung, aber was ist eigentlich mit der Verhaltensänderung im Kopf? Und ich glaube nicht, dass ein Digitaltag da hilft, da wirklich nachhaltig drüber nachzudenken. Und um ehrlich zu sein, habe ich heute auch gearbeitet und mich nicht damit beschäftigt, was da eigentlich gelaufen ist. Mir war das Ganze unbekannt.
Absolut. Okay, alles gut, alles gut. Frederik.
Ja, mir geht's ganz ähnlich. Mich ärgert es inzwischen ehrlich gesagt auch total, dieses Digitalisierungsthema, weil genau das, was Katja auch gerade gesagt hat, da halt total hinten überfällt. Also im Endeffekt, worum es geht, ist ja Lebensqualität eigentlich. Ja? Also klar, Digitalisierung ist viel größer, es geht natürlich auch um die Wirtschaft, es geht um ganz vieles, aber genau das ist irgendwie das Problem, dass wir halt alles in dieses eine Wort reinprojizieren, ohne genau zu hinterfragen, worum es uns eigentlich geht, wenn wir über Digitalisierung sprechen. Also jetzt ganz konkret in unserem Fall, da bin ich nicht ganz unschuldig. Ne? Wir spielen natürlich auch so ein bisschen das Spiel mit, weil wir wissen, wenn wir uns an dieses Thema andocken, dann sind wir auch für Journalisten leichter einzuordnen. Ja, also ich komme ja aus dem Bereich, ich weiß halt einfach irgendwie, wie die Berichterstattung funktioniert und da für uns Aufmerksamkeit auch nicht ganz unwichtig ist, spiele ich das Spiel teilweise mit. Aber ich finde es auf der anderen Seite wirklich auch albern, weil was wir eigentlich machen, ist eine soziale Innovation. Und worum es uns geht, ist Lebensqualität. Und das wird halt dann immer wieder auf den Coworking Space zum Beispiel reduziert. Ja? Und das ist halt irgendwie ein Element, aber das ist halt wirklich eigentlich ein ganz kleines Element, weil für unsere Leute ist das halt inzwischen total normal, dass man halt einfach irgendwie seine Arbeit mitnimmt und dann brauchst du halt einen Ort, und der heißt halt Coworking Space und da arbeitet man halt gemeinsam. Aber das eigentlich Spannende ist ja tatsächlich, was dann zum Beispiel die Menschen vor Ort auch bewegen zusammen mit den anderen Menschen. Das hat mit Digitalisierung halt in den wenigsten Fällen wirklich was zu tun. Also in Wittenberge zum Beispiel war eins der Projekte, die die größte Wirkung entfaltet haben, ein Kulturort, den vier Pioniere geschaffen haben. Und da haben dann aber ganz niedrigschwellige Veranstaltungsformate stattgefunden, wie zum Beispiel Erzählcafés, wo ältere Leute eingeladen waren, einfach mal über prägende Erinnerungen zu sprechen. Oder Wittenberge war ein Industriestandort, da wurde dann an die Historie halt auch angeknüpft mit einem Repair-Café, wo dann viele Handwerker, die damals in der Nähmaschinenfabrik gearbeitet haben, einfach ihre Fähigkeit nochmal einsetzen konnten und zum Beispiel die Plattenspieler mal das mit. Und das sind tatsächlich die Sachen, die vor Ort den Unterschied machen. Und ganz vieles andere, was mit Digitalisierung zusammenhängt, macht den Unterschied in den Schlagzeilen, aber nicht wirklich in der gelebten Welt der Menschen vor Ort.
Ja, absolut. Also das, ich sehe das ähnlich. Also das ist heute auch häufig so dieser Batzen an Wort irgendwie ist, ne? Dieser Batzen, okay, Digitalisierung, aber was gehört da irgendwie alles mit rein? Und wie können wir quasi auch gezielt an Orten irgendwie was bewegen? Und deswegen ist es ja zum Beispiel auch gerade, deswegen gibt es ja digitale Provinz auch. Mhm. Genau, weil es eben auch Orte gibt, an denen die Digitalisierung, was ist das überhaupt, noch nicht so weit angekommen ist und ich merke aber auch immer wieder, dass es gar nicht unbedingt das super Digitale braucht, weil wie du gerade schon meintest, diese Erzählcafés, Repair-Cafés, das ist ja jetzt alles, was man jetzt nicht unbedingt zwangsläufig mit super krass Digitalem verbindet, aber das sind eben auch Dinge, die damit reingehören, gerade eben im ländlichen Raum.
Eine Ansammlung von Skeptikern, was den Digitaltag betrifft. Aber ich wollte gerade sagen, das Silicon Filztal holt jetzt die Kohlen aus dem Feuer.
Ja, für pro Digitaltag-Fraktion. Ja, also ist ja so. Wir versuchen ja auch Digitalisierung nicht technisch zu verstehen oder zu zeigen, sondern im Grunde zu betonen, was man damit machen kann. Vielleicht müsste man den Machertag nennen, Also unser Digitaltag hat schon vor 2 Wochen begonnen. Wir haben so ein kleines Projekt zum Digitaltag gemacht, einen Stop-Motion-Film-Wettbewerb für Kinder und versuchen da eben, wie sonst auch häufig, Kreativität und selber machen zu verbinden, die digitalen Mittel einfach ganz selbstverständlich zu nutzen und geht jetzt nach dem Digitaltag auch noch weiter, wenn das in auf eine echte Kinoleinwand kommt für die Kids. Also das war so unser unser Digitaltag-Wahrnehmung. Der Tag selbst bei mir war eher hybrid, analoger Kaffee, paar analoge Termine, einige virtuelle Calls, im Augenwinkel den Digitaltag auf den Social Media so mitgenommen. Also vielleicht nochmal zu dem Wort. Es gab ja also die ersten Überlegungen, letztes Jahr einen Digitaltag zu machen, als die CeBIT im Grunde abgesagt wurde. Und ich glaube, das, was ein paar schon gesagt haben, was auch der Daniel gesagt hat, eigentlich ist viel Digitales selbstverständlich geworden, sollte selbstverständlich sein oder sollte vielleicht gar nicht mehr so speziell als digital bezeichnet werden, sondern man müsste vielleicht den Fokus mehr darauf legen, was man denn damit machen kann. Also dann müsste man ihn, was man alles aus digital machen kann, Tag nennen. Das wäre ein bisschen schwierig zu vermitteln, aber so Machertag vielleicht, oder digitaler Machertag, das wäre vielleicht nochmal ein Wort.
Okay. Vielen Dank dafür. Vielleicht schließe ich gleich mal so eine Frage an, die jetzt Meta-Meta-Ebene ist, aber ich mache es trotzdem. Was fehlt uns denn zu einer reifen digitalen Gesellschaft? Mache ich ein ganz großes Fass auf. Alle lehnen sich mit Stöhnen zurück und überlegen.
Ich kann mir schon vorstellen, was uns fehlt. Es fehlt uns vor allen Dingen, also ich bin 2019 nicht mehr wirklich auf Konferenzen oder Ähnliches gegangen, es sei denn, ich habe dafür Geld bekommen. Und stand auf der Bühne, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe so eine Vorstellung von Bring-Your-Body-Tickets müsste es geben. Also Menschen mitzubringen, die so gar nichts damit zu tun haben, mit dem, was wir tun. Weil ich glaube tatsächlich, es gibt bestimmte Ängste, auch gegenüber dem Wort Digitalisierung, die wir selber erzeugen, weil wir halt eine unfassbar große Hemmschwelle aufbauen, dass man sich damit beschäftigt. Es wird über Arbeitsplatzverlust geredet. Ich weiß es bei meiner Arbeit der Autokorrektur, ne? Dass das immer mit Arbeitsplätzen einhergeht. Aber diese Arbeitsplätze werden eh verschwinden. Warum nicht heute gestalten? Ich hätte mega Bock, so einen Ford-Mitarbeiter vom Band mal in so eine Veranstaltung mitzunehmen und dem halt zu zeigen, dass es was Positives ist, dass Digitalisierung keine Bedrohung ist, sondern dass es etwas ist, was Chancen eröffnet, was vielleicht auch möglich macht, dass wir Arbeit anders denken, dass es eben nicht, ich habe gerade mich schon wieder geärgert, weil der Verband Deutscher Automobilindustrie gibt schon wieder raus, wie viele Menschen in Europa Autos bauen. Ja, das ist garantiert aber nur 10% von dem, was an Menschen in der Pflege arbeitet. Also ich mag einfach nicht mehr dieses Arbeitsplätze, das entfremdet auch so weit von Menschen, die die Dinge tun. Und ich glaube tatsächlich, wir unterschätzen manchmal, wie viel Bock auch bei solchen Menschen existiert, den Wandel mitzugestalten, aber wir nehmen sie einfach nicht mit. Wir sind ganz schön arrogant, wir reden auch so komischen Denglisch-Kram, also wir haben auch so eine Art von Sprache, die gar nicht ankommt. Ich mag immer diese Rubrik in der Brand 1, diese eine Seite mit der einfachen Sprache, wo ich jedes Mal denke, ja, das ist wirklich, die haben einfach recht, so. Und ich glaube tatsächlich, dass das größte Problem ist, dass wir eine gewisse elitäre, akademisch geprägte, weiße Bubble sind und da halt einfach immer noch nicht geschafft haben, dass wir alle erreichen, weil wir immer in unserem eigenen Saft so ein bisschen bleiben.
Okay, wir leben in einer Bubble und kommen da ganz schlecht raus und fühlen uns auch ganz wohl dabei. Unsere Komfortzone zu verlassen ist für uns nicht ohne weiteres möglich, auch wenn wir das glauben. Ist das so? Sehen das auch alle so?
Ja, ich stimme total zu und ich glaube, der Grund ist halt einfach, dass wir nicht fragen, warum. Ne? Also oder dann können wir es auch nicht vermitteln. Also den Leuten ist, glaube ich, halt Digitalisierung. Also es ist ja wie mit so vielen Buzzwords so, nichts ist halt ein Selbstzweck. Also Digitalisierung ist kein Selbstzweck, Innovation ist kein Selbstzweck. Es geht ja immer darum, was mache ich denn damit? Was mache ich mit der Digitalisierung? Was mache ich mit der Innovation? Was kommt dann für mich als ganz normaler Mensch, der irgendwie Tag ein, Tag aus auch andere Sorgen hat, was kommt da für mich dabei raus? Und ich glaube, das ist schon wirklich ein Riesenproblem bei diesem Digitalisierungsdiskurs, dass es halt meistens einfach bei der Digitalisierung stehen bleibt und viel zu selten gefragt und auch berichtet wird und erklärt wird, was wir dann machen mit der Digitalisierung von X und Y. Mhm.
Da würde ich mal einen krassen Vorschlag, also jetzt digitale Provinz, nicht ganz so genau hinhören, aber man müsste an so einem Tag eigentlich mal ohne das Wort digital auskommen, ohne Wörter wie Digitalisierung. Das wird einen zwingen zu sagen, was man eigentlich wirklich bewirken will und wird dann indirekt vielleicht auch helfen, Digitalisierung zu verstehen.
Ja, vielen Dank für den Hinweis.
Die Challenge für nächstes Jahr.
Das wär eine gute Challenge für den nächsten Digitaltag, das Wort digital erst gar nicht an dem Tag zu benutzen.
Das ist tatsächlich eine Challenge.
Allerdings.
Das heißt, ich glaube, so ein bisschen wurde das ja auch gerade, also vorher schon angesprochen, dass eines der größten Probleme, die wir eigentlich haben, sind ja, dass ganz viele Leute überhaupt nicht mitgenommen werden. Also jetzt inhaltlich, ne, wir reden zu wenig darüber, was wollen wir eigentlich mit Digitalisierung, außerhalb dieses Hype-Worts irgendwie, unter dem sich die meisten Leute gar nichts vorstellen können. Und das ist ja erstmal ein Bildungsthema irgendwie. Also das ganze Thema so weit erfahrbar machen, dass Leute sich darunter vorstellen können, welche Art von Problemen das für sie lösen kann oder welche Möglichkeiten man damit eröffnet. Ja, Mobilität, Katja, ist ja so ein super Beispiel. Wenn ich das nutze, damit Leute hier auf dem Land besser von A nach B kommen, weil sie außer dem Rufbus, den man 3 Stunden vorher bestellen muss, wenn man damit fahren will, irgendwie auch noch ein Mitfahrnetzwerk haben, was viel dynamischer skaliert oder funktioniert, ganz andere Möglichkeiten bietet, ja, dann ist das ja eine Erfahrung, die man machen kann, wo Digitalisierung eben nicht so abstrakt ist, sondern was Begreifbares. Und ich glaube, das fehlt uns ganz oft. Das fehlt uns für ältere Leute genauso, wie uns das für Kinder fehlt. Das ist eigentlich so die ganze Bandbreite. Und dann fehlt Infrastruktur irgendwie, also auch gemeinwohlorientierte, zugängliche Infrastruktur. Ja, ich habe das jetzt gerade total gemerkt in den letzten Monaten so. Wir haben Infrastruktur hier bei uns im Rechenzentrum aufgebaut für Schulen, ne, so Big Blue Button Videoconferencing und Moodle, damit die irgendwie alle sich in Klassenverband organisieren können zum Lernen. Und dann haben alle festgestellt, dass ganz viele Kinder ja überhaupt gar keinen Laptop zu Hause haben. So, dann sind wir losgezogen, haben irgendwie Laptops organisiert, haben die irgendwie alle fertig gemacht und verteilt. Und dann haben wir festgestellt, dass ganz viele halt irgendwie gar keinen Internetzugang haben. Oder sagen wir mal, die verstehen unter einem Internetzugang, dass sie irgendwo eine SIM-Karte haben, die in einem Handy steckt. Und das funktioniert halt für WhatsApp oder was auch immer für viele Leute das Internet ist. Ja, so die auf Social Media rumhängen, irgendwie was suchen können. Aber da ist ja selbst der Umstand, dass die eine E-Mail-Adresse haben, schon so weit weg von den Leuten, weil das automatisch mit dem Handy kam und sonst haben viele Leute sich damit nie auseinandergesetzt. Und dann stellen die fest, dass die Kinder jetzt erstmal irgendwie über den Hotspot vom Handy jetzt an der Videokonferenz teilnehmen sollen und dass dann halt irgendwie das Volumen nach 3 Tagen leer ist. So, und das ist halt, also dieses Privileg, was ja schon ein paar Mal angesprochen wurde, es ist halt sehr schwierig, wenn ein kleiner Teil der Gesellschaft sich total gut vorstellen kann, was passiert, wir den Rest aber halt einfach nicht mitnehmen. Und ich glaube, dass das die Baustellen sind, weshalb wir auch hier diesen Fokus auf Bildung und Infrastruktur legen, weil ich halt einfach rausfinden möchte, für uns hier in Brandenburg, was mit einem Ort über ein paar Jahre passiert, wenn man sagt, ab nächstem Jahr vielleicht, wenn alles klappt, haben hier alle einfach einen kostenlosen Internetzugang über ein stadtweites WLAN, was auch alle Dörfer außenrum irgendwie inkludiert. Oder wenn wir sagen, wir bauen halt eine Cloud auf, die alle nutzen können und die ist halt nicht bei Apple oder Google oder wo auch immer. Ja, oder wir machen Bildungsangebote, wir gucken, dass jedes Kind, das hier zur Schule geht, auch einen Laptop hat. Und zwar einen, der so eingerichtet ist, dass die Kinder damit halt lernen können und wir begleiten das über Sachen, die wir im Bahnhof machen. Und das ist ein bisschen unser Problem, dass zu oft Digitalisierung eigentlich halt so ein Abfallprodukt der Wirtschaft ist, wo wir versuchen, mehr Dinge zu verkaufen oder irgendwie neue Geschäftsmodelle aufzubauen, anstatt uns als Gesellschaft zu fragen, welche Grundlagen wir legen müssen, damit wir alle davon profitieren, abseits von dem, dass wir auch irgendwie ein bisschen Geld damit verdienen können. Denn es ist ja schon so ein Transformationsding, wo die Welt hinterher was ganz anderes sein könnte und die könnte für alle richtig gut sein. Aber das funktioniert halt nicht, wenn man es der Wirtschaft überlässt. Also der Markt, der wird das nicht regeln.
Der Markt regelt das. Blöden
Spruch auszugraben. Aber es ist halt einfach so. Also der regelt halt gar nichts. Kein Breitbandausbau und den Rest halt irgendwie auch nicht. Sondern das müssen wir machen.
Ja, es ist auch ganz spannend, was du eben gesagt hast, dass es auch so ein zwei Komponenten sind. Ne? Es ist auf einem die technische Komponente, die da sein muss, die technischen Voraussetzungen, aber die Medienkompetenz ist halt das zweite Ding, was dann quasi die zwei Zahnräder, die ineinander greifen. Und wenn die technischen Voraussetzungen da sind, bringt es aber nichts, wenn die Leute nicht wissen oder zum Beispiel also die jeweiligen Zielgruppen nicht wissen, wie sie überhaupt damit umgehen sollen. Also nur bestes Beispiel in meiner Familie, ein kleiner Junge von 14 Jahren, der eine PowerPoint-Präsentation erstellen sollte und ich überhaupt nicht wusste, wie er das macht. Sein Laptop war da, die App war da, aber niemand war da, der ihm das erklärt hat. Und wenn es da schon anfängt, das fand ich ganz, ganz bezeichnend irgendwie.
Aber es gab noch mehr, genau. Frederik.
Ich wollte nochmal anknüpfen an das, was Daniel da gerade eigentlich als Utopie so en passant aufgezeichnet hat, weil was Daniel und Anke da in Fürstenberg machen, das funktioniert, glaube ich, oder das kann halt in Fürstenberg, oder funktioniert in Fürstenberg, und neue Sachen können in Fürstenberg funktionieren, weil die Menschen dort eben mit den Themen euch als Gesichter verbinden. Ne? Also das heißt, wenn ihr halt eine Idee habt, dann seid es ihr als Menschen, die diese Idee haben, und es ist halt nicht irgendwie ein Konzern, es ist nicht irgendwie die Regierung und es ist nicht irgendwie ein Innovationsprogramm, es seid halt einfach irgendwie ihr, das wird erfahrbar. Und das ist halt vielleicht, um auch auf den zweiten Teil von eurem Namen auch nochmal zurückzukommen, nämlich die Provinz. Ich glaube, das ist halt einfach wirklich gerade die Utopie oder dieses utopische Potenzial, das ich in dieser Kombination aus Innovation und ländlichem Raum sehe, dass wir Digitalisierung, Innovation, wie auch immer man das nennen möchte, halt erfahrbar machen, weil wir sie mit Menschen, mit Gesichtern, mit einfach richtigen Erlebnissen offline verbinden. Und die Konzerne vielfach auch im ländlichen Raum noch gar keine Interessen haben, ne? Gerade weil es so fragmentiert ist, weil es häufig irgendwie vielleicht manchmal auch um weniger kaufstarke Menschen geht, dann manchmal ist das Internet schlecht. Also wir erleben ja im ländlichen Raum ganz viele Regionen, die ja tatsächlich irgendwie auch abgehängt, also guten Gewissens, aus gutem Grund abgehängt genannt werden können, weil sich tatsächlich weder die Politik noch eben die Telekom groß um sie gekümmert hat. Und ich glaube aber, was wir gerade erleben, ist, dass dieser Nachteil zum riesen Vorteil werden kann, weil diese Digitalisierungs- und diese Buzzword-Müdigkeit, die wir alle, Katja hat es erwähnt, auf den Konferenzen erleben. So geht es uns doch allen seit Jahren. Dass wir das alles eigentlich überhaupt nicht mehr hören können, weil sich nur noch im Kreis dreht. Und wir können es aber auch nicht verändern, weil die Strukturen halt so groß und so festgefahren sind und ehrlich gesagt niemand auf uns wartet, dass das halt einfach so weiterläuft. Und ich erlebe gerade im ländlichen Raum die total schöne Erfahrung, dass da Menschen durchaus auf einen warten und total dankbar sind, wenn man mit Ideen kommt und eben nicht nur labert, sondern auch macht. Also da auch Helmut, ne? Ich finde auch Macher ist da die Macherkonferenz wäre ein schönes, wäre tatsächlich, oder der Machertag wäre wirklich vielleicht ein schöneres Wort. Genau, also das ist vielleicht einfach nur, um das auch nochmal so ein bisschen positiv zu wenden. Im ländlichen Raum tun sich da gerade ganz viele Möglichkeiten auf und diese Vorbehalte, die wir haben, die haben eine immer größere Zahl an Menschen auch in den Städten und die wünschen sich einfach ein besseres Leben möglich zu machen, einen Unterschied zu machen, stärker auch wieder offline zu wirken, obwohl man vielleicht beruflich digital unterwegs ist. Und all das ist halt im ländlichen Raum möglich. Und wenn uns das gelingt, dann können wir genau das, was Daniel und Anke jetzt halt in Fürstenberg schon wirklich zu einem sehr großen Teil geschafft haben, das können wir vielleicht in ganz vielen anderen Regionen mit anderen Themen auch schaffen. Und hoffentlich lernen dann irgendwann auch mal die großen Städte und die großen Konzerne eben von unten und nicht immer nur
Das hängt ganz viel, das ist auch unsere Erfahrung, das hängt immer ganz viel mit den Leuten vor Ort ab. Also wer ist vor Ort, wer hat Energie, wer hat Drive, wer hat, jetzt Buzzword, Achtung, 5 Euro, das Mindset, um Dinge zu verändern. Und es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob es digital ist oder ob es einfach ein Begegnungszentrum im Dorf ist oder. Es gibt immer mehr Leute, die aktiv sind auf dem Land, auch sozusagen in einem transformatorischen Prozess, aber es gibt eben auch viele Orte und Regionen, wo eben nichts passiert und wo man dann auch schon mal hingehen muss und vielleicht, wenn man was erreicht, was erreichen möchte, ja, mit den Leuten sprechen muss und die vielleicht auch auf andere Gedanken bringen muss. Ne?
Ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. So.
Gibt's noch?
Ja, raus aus dem Gegeneinander. Ne? Also ich mag halt einfach, das ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es bei den anderen Themen genauso ist. Es geht immer darum, whataboutism, noch ein Buzzword. Es geht immer darum, dass wir Stadt gegen Land, also immer wenn ich irgendwelche Dinge sage, kommt immer was dagegen. Anstatt dass man sich damit beschäftigt, wie können wir zusammen was erreichen. Und was Daniel eben gesagt hat, man braucht, glaube ich, und das ist so schnell belächelt in den großen Konzernen, man braucht erstens Träume und man braucht etwas, wo man hin will. Und ich glaube, es geht nicht darum, das versuche ich halt in meiner Arbeit, so eine Art von Sehnsuchtsort zu machen. Momentan ist immer, wenn du als Katja Diehl losgehst und sagst, wir brauchen weniger Autos, es macht keinen Sinn, dass 81 Millionen Deutsche 50 Millionen Pkw haben, dann sagen immer alle, deswegen nicht. Alle haben ihren Grund, das stimmt auch, aber die Statistik sagt ja, 45 Minuten am Tag werden die Dinger nur genutzt. Irgendwas muss da ja schief sein an diesem System. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir ein bisschen mehr miteinander reden würden und uns aufeinander zubewegen würden, würden wir auch merken, dass diese ganzen Konflikte gar nicht bestehen. Weil ich glaube schon, dass in uns so ein bisschen schlummert, dass wir die Welt besser machen wollen. Aber es ist halt nicht kongruent mit einem Quartalszahlensystem, mit einem Wachstumssystem. Und da wird man halt schnell belächelt, wenn man sagt, wir brauchen weniger. Das klingt immer sehr viel Idealismus mit, aber ich glaube, darum geht's auch, weil ich glaube tatsächlich, dass man auch Freude entwickeln kann, wenn man Sachen zurücklässt. Aber Verzicht als Gewinn zu vermitteln, und ich habe mich gerade gefragt, ist Digitalisierung immer nur online? Ich glaube es gar nicht. Ich glaube, Digitalisierung ist ganz viel offline, weil es darum geht, den Kopf zu verändern oder wieder zu öffnen für Ideen, die andere haben. Und ich bin ein Typ, der gerne lernt und der auch sehr demütig ist gegenüber Menschen wie zum Beispiel der Ute, die ich ja nur online kenne, aber über die ich sehr viele andere Dinge kennengelernt habe, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich echt einen blinden Fleck, da muss ich mal hingucken. Und das ist was, wo ich mich immer frage, wie wecken wir diesen Bock auf Veränderung oder diese Lust auf mal innehalten und nicht einfach weitermachen. Weil aktuell haben wir die Situation, dass wir aufgefordert werden zu konsumieren, um unsere Gesellschaft zu retten. Also das sind die Botschaften, die gerade im Raum stehen. Und das ist nicht für mich digital, das ist Fax. Das ist wirklich Matrize oder keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nichts, was mit digitalem Mindset zu tun hat. Aber wir fahren immer wieder in diese vertrauten Dinge zurück, weil die kennen wir. Und ja, da bin ich ein bisschen hilflos.
Ich würde da gerne mal reingrätschen sofort. Dieses digital oder analog, das ist immer so entweder oder, schwarz oder weiß. Bin ich dafür oder bin ich dagegen? Das ist halt auch ein Bild unserer Zeit, auch im Digitalen natürlich noch kräftiger erkennbar. Und ich habe mir mal irgendwann den Gedanken und das Herz gefasst und habe mich gefragt, was ist das eigentlich alles? Also was ist das eben sowohl als auch? Also mich mehr darin bewegt und habe mal so die versucht für mich die Dinge klar zu machen und klar zu haben, was verbindet denn das Digitale und das Analoge? Und letztlich ist das, was ich dabei herausgefunden habe, etwas ganz Grandioses, nämlich, dass bei beidem, also sowohl digital als auch analog, das Besondere diese Verbundenheit zwischen uns Menschen ist. Und wenn wir das hinbekommen, dass wir sowohl im Digitalen als auch im Analogen mehr und viel deutlicher und erlebbarer darauf achten, dass die Verbundenheit der Menschen möglich wird oder möglich bleibt, dass wir damit dann schon viel gewonnen hätten. Also das ist auch etwas, was für mich mit Digitalisierung besser möglich ist, aber eben nicht nur. Also ich bin eben ein absoluter Freund von zwei Begriffen, und die sind sogar deutsch. Der eine Begriff ist Vielfalt und der andere Begriff ist Ergänzung. Und ich glaube, dass wir eben oft denken, entweder oder, oft denken, ja, nee, das muss jetzt alles ganz anders oder das muss jetzt alles einheitlich. Und ich glaube, dass genauso wie das in der Liebe ist, dass das Schönste ist, wenn man sich ergänzt. Also, dass jeder von uns etwas hat, was er kann, eine Fähigkeit, dass jeder von uns einmalig ist, einzigartig ist, dass jeder von uns Fähigkeiten hat, die für die Gesellschaft, für jeden einzelnen anderen einen wirklichen Wert bedeuten, weil wir anders sind. Jeder ist anders. Und ich bin, wie gesagt, eine ganz große Fürsprecherin, wegzukommen von diesem digital oder analog und hinzukommen zu dieser Verbundenheit, die beides bietet.
Das war auch was, was ich...
Amen.
Amen, genau, erstmal Amen. Das war aber auch wirklich was, was als du mit Susanne im Podcast gesprochen hattest, das war wirklich auch eine großartige bzw. wichtige Erkenntnis, diese Ergänzung von digitalem und analogen, dass es nicht entweder oder ist, sondern dass das eine einander ergänzt und dass das auch so der Fokus ist, den man setzen sollte.
Ich würde das gerne mal in unseren provinziellen Kontext setzen.
Gerne.
Wir sind ja im digitale Provinzcall und ich glaube, dass das, was jetzt gerade eben an Punkten gebracht wurde, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dass es gerade auf dem Land noch viel ausgeprägter ist im Analogen und dass eigentlich auch digitale Themen davon profitieren können. Dass vielleicht gerade jetzt in einer Post-Corona-Situation ländliche Regionen auch Blaupausen entwickeln können, wie man auch städtisch besser und verträglicher Digitalisierung nutzt. Also diese Erdung, die vielleicht auch noch da ist und dieses natürliche Zusammengehörigkeitsgefühl. Das, glaube ich, kann gerade jetzt in dieser Zeit ganz guten Beitrag leisten. Und dann schaffen wir es vielleicht auch noch mehr, diese natürliche Augenhöhe statt Land zu entwickeln. Also wir haben uns eigentlich nie in so eine Entwicklungshilfe Perspektive versetzt. Wir waren eigentlich immer der Meinung, dass es hier nur eine andere Art von cool ist und dass wir es eigentlich dann schlicht noch cooler machen können.
Jetzt darf Katja, die platzt sonst.
Natürlich.
Nein, ich platze nicht. Also ich muss noch mal dazu sagen, also analog und digital finde ich auch, das ist, da gibt es keinen Unterschied. Aber gerade bei den Senioren ist die Welt so aufgeteilt. Also da gibt es entweder oder. Das Handy, das Smartphone, das Tablet, das ist kein Teil von denen, das ist Mehrarbeit, das ist Anstrengung, sich da einzuarbeiten. Und das nutzen sie, das müssen sie echt lernen und das ist Arbeit. Und deswegen ist das noch nicht so ins Blut übergegangen. Und das Gleiche kann ich aber auch sagen bei den Kindern. Da ist es vielleicht eine Spur dann in die andere Richtung. Und dass sie digital schon beim Übergang in die Grundschule, dass sie schon mit dem Smartphone ausgestattet werden und vielleicht andere Fähigkeiten dann nicht mehr so unterstützt werden. Und deswegen finde ich Projekte cool, die mit Kindern und Senioren zusammen sind. Wir hatten da die digitale Schnitzeljagd und das war genial, weil Senioren waren richtig entzückt, was die Kinder oder was die Jugendlichen eigentlich erstellt haben und haben immer wieder gesagt, oh toll, gebt das Lob weiter, wunderbar. Und die Schüler, die haben auch die Wertschätzung, haben dann gemerkt, okay, ich mache das nicht nur für die Note, sondern ich mache was für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft, für Erding. Ich gebe was und dann kann ich mit den Senioren auch noch gemeinsam an dem Thema arbeiten. Und wenn man die zwei Generationen zusammenbringt, bringt es wesentlich mehr, wie wenn ich immer nur da alleine da stehe. Und deswegen bringt digital schon zusammen. Und vorher hat man ja immer gesagt, Mensch, wenn du am Handy bist, dann bist du asozial oder, so jetzt nicht, aber das macht dich einsam. Aber jetzt in Corona-Zeiten haben wir ja gemerkt, es ist nicht so. Es verbindet. Und das haben die Senioren jetzt auch nach und nach rausgefunden und sie merken, wie wichtig es ist, aber sie unterscheiden immer noch in analog und digital und das wird auch länger noch so bleiben.
Stichwort Corona-Zeiten. Wir wollten das Thema nicht unbedingt ansprechen, aber es kommt immer wieder doch hoch, hat uns alle geprägt natürlich und prägt uns auch weiter, denn ob das jetzt alles vorbei ist, ist die große Frage. Wir harren der Dinge, die da kommen. Die Frage ist, was bleibt aus einem gefühlten digitalen Aufbruch, zumindest meine Timeline hat immer gesagt, jetzt ändert sich alles. die Schule wird digital und so weiter und so fort, ne, alle möglichen Stränge. Wird das, also hat Corona etwas verändert? Wird etwas bleiben? Oder ist das ein Hype und sobald, oder vielleicht auch eine Not, aus der heraus es passiert ist und sobald es vorbei ist, läuft alles wieder in den alten Bahnen?
Ja. Da kann ich gleich weitermachen. Also gerade da habe ich jetzt auch wieder einen Artikel gelesen, dass die Kultusminister wieder irgendwas beschlossen haben und es geht wieder zurück zum alten Modus. Also sie werden die Schule wieder öffnen, es gibt keine Abstandsregeln oder sie wissen es nicht oder. Und das sind auch schon etliche Negativmeldungen oder Enttäuschungen zu sehen bei diesen Posts, dass wir hatten die Hoffnung, dass sich endlich was tut in Sachen Schule, ja. Hybridveranstaltungen oder und Lehrer und aber zurück zu dem normalen oder vor Corona-Zeiten, das ich glaube, das ist halt einfacher. Das andere, das ist echt schwer. Also ich glaube nicht, dass sich so, dass es verändert sich was, aber es, wir hätten, glaube ich, viel mehr verändert, wenn wir könnten.
Also ich, da würde ich aber gerne einhaken und widersprechen. Also sagen wir mal, wo ich im Moment keine Veränderung sehe, und das ist extrem traurig, die ganze, man könnte meinen, der Rest der Welt steigt aufs Fahrrad um gerade. Und das ist das Einzige, was bei uns irgendwie anscheinend nicht funktioniert, sondern wir kaufen in der Tat anscheinend mehr Autos. Von daher im Mobilitätsbereich vielleicht passiert das, hat das nicht den Einfluss, den es hätte haben können oder so. Aber ansonsten, glaube ich, ist das gerade eine totale Zeitenwende. Also nichts, es gibt niemanden, der den Schalter umlegen kann und dann passiert morgen Bildung anders oder auf einmal arbeiten alle irgendwie im Homeoffice oder sowas. Das ist ja nichts, was von einem Tag auf den anderen passiert, sondern das sind überall kleine Entwicklungen. Im Bildungsbereich ist das sogar noch mal schlimmer wegen Föderalismus und weil es total unterschiedliche Zuständigkeiten gibt, egal wo man hinschaut. Aber es braucht eben eine kritische Masse von Leuten, die sich bewegen, die Lehrer, die Dinge anders machen, Kommunen oder Landkreise, die sich entschließen, das anders zu machen, Arbeitnehmer, die Dinge einfordern, Chefs, die feststellen, dass das vielleicht doch funktioniert. Und ich glaube, dass wir gerade eine riesige Welle haben, die in diese kritische Masse reinschwappt. So, es wird genug Lehrer geben, deutschlandweit, die neue Formate gerade ausprobiert haben und festgestellt haben, dass total toll ist, wenn man ein Video produziert mit seinem Unterrichtsinhalt und man dann vielleicht so Reverse Classroom macht und diese neuen Medien nutzt, um besseren Unterricht zu machen. Und genauso wird es Chefs geben und Arbeitnehmer geben, die sagen, das war total praktisch mit dem Homeoffice und das hat auch irgendwie funktioniert. Und das ist, glaube ich, in der Hinsicht gerade einfach der Beginn einer neuen Zeit. Das passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Ne? Und das schönste und für mich fast das wichtigste Beispiel eigentlich ist diese Sache mit der Corona-Warn-App irgendwie. So, wir haben, ich weiß ja gar nicht, wie viele Jahrzehnte Lobby gemacht oder versucht, Lobby zu machen für offene Software, für mehr Transparenz, für Public Money, Public Code und solche Sachen. Auch so sehr abstrakte Konzepte, die sich in der Politik fast überhaupt niemand vorstellen konnte. Und jetzt wurde das erste Mal eine App irgendwie entwickelt, relativ gut transparent mit Code auf GitHub irgendwie. Da sind auch zwei, drei Sachen, die man sich besser wünschen kann, insgesamt im Prozess, wie das Geld verteilt wurde, welche Verträge abgeschlossen wurden und so weiter. Rückwärtskompatibilität mit Legacy-Geräten oder was auch immer. Aber wir haben das erste Mal gerade einen riesigen Schritt gemacht in diese Richtung, dass eine Bundesregierung was beauftragt hat, was auf GitHub entwickelt wurde, ganz offen und transparent. Und alle freuen sich, dass das, die können ja gar nicht mehr aufhören, sich selbst zu feiern gerade, weil das so erfolgreich ist, weil sie von allen Leuten, die was von Softwareentwicklung verstehen, eigentlich Feedback bekommen, dass das total toll war. Ja, und von daher glaube ich, auch in dem Bereich tut sich einfach total was. Und da wird die Welt danach eine andere sein als vorher. Und die Frage wird sein, wie viele von uns einfach zurückgehen in diesen Modus, den wir vorher hatten, oder ob nicht genug von uns einfach auch sagen, lass uns doch einfach ein bisschen so weitermachen wie vorher. Und wie jetzt. Und ich glaube, dass das einfach gerade passiert. Und von daher ist das ein viel größerer Gamechanger als irgendwas anderes, was ich mir hätte vorstellen können.
Daniel, dein Wort in dreimal Holz, sage ich mal. Toi, 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 dass das auch so ist. Ich befürchte, dass es eben auch viele gibt, die gern zurück wollen, aber vielleicht gibt es ja noch andere Meinungen, weitere Meinungen.
Also ich glaube, allein die Tatsache, dass Dinge jetzt möglich waren, die man nie für möglich erachtet hätte oder von denen es immer hieß, irgendwie geht gar nicht. Und innerhalb von Tagen oder zum Teil Stunden waren digitale Kommunikationsmedien, Videocalls, Homeoffice möglich. Ich glaube nicht, dass man das komplett zurückdrehen kann. Ich glaube, es wird ein Grundstock bleiben und der wird sich dann langsam weiterentwickeln.
Okay. Schön, schön, dass es positiv gesehen wird. Das freut mich. Und ich hoffe, dass es auch so, also eintritt.
Ich glaube auch, dass es...
pessimistisch sein?
Katja.
Was willst du sein?
Also ich bin nicht pessimistisch, aber ich bin in einem Bereich tätig, der sich dann nennt Mobilitätswandel. Und um uns herum passieren unglaublich gute Dinge. Paris hat sich bekannt, wir werden autofrei. Brüssel hat sich bekannt, wir werden autofrei. Ich sitze nächste Woche auf einem virtuellen Panel mit dem Herrn aus Luxemburg, der gesagt hat, wir machen den Nahverkehr kostenlos, finanzieren ihn aber auch. Und für meinen Bereich bin ich leider nicht so optimistisch gestimmt, weil die, ich sag mal, die Narrative einfach falsch sind. Also momentan vermeiden viele den Nahverkehr. Zum einen, weil es dort Menschen gibt, die mitfahren, die keine Masken tragen. Und ich muss mich auch hier bekennen, ich habe einen Papa, der hat Parkinson und ich achte sehr stark drauf, also sehr strikt. Ich habe, glaube ich, schon mit meiner Raufasertapete gesprochen zwischendurch, weil ich halt gewährleisten wollte, dass ich ihn noch weiter besuchen kann. Und tatsächlich habe ich gerade das Gefühl, das wird so ein bisschen ausgenutzt von dem ganzen, das ist die Autoindustrie, um Narrative zu erzeugen, die relativ einfach sind, die relativ einfach auch in Hauptsätzen funktionieren, die man ja immer schneller versteht, als dass der Wandel ein bisschen mehr Kommata und Ähnliches gebraucht. Und ich finde es total schön, Stimmen zu hören, die sehr positiv gestimmt sind. Ich bin gerade in einer Habe-Acht-Stellung, dass alles wieder zurückgeht, weil wir haben Gott sei Dank, und da bin ich immer noch stolz drauf, als Gemeinschaft verhindert, dass es eine Abwrackprämie für Verbrenner gibt. Andererseits hätte ich nie gedacht, dass wir sowas wieder jemals diskutieren, weil es ist vor 10 Jahren schon so in die Uhr gelaufen, es hat nicht funktioniert. Die Leute haben einfach früher ein Auto gekauft und für mich ist es tatsächlich gerade manchmal so ein Motivationsminus, aus dem ich mich dann auch immer selber heraushole. Aber ich merke immer wieder, dass es wirklich schwierig ist, in bestimmte Industrien eine Veränderung hereinzubekommen, die halt dann Buzzword Mindset heißt. Also einfach neu zu denken, einfach zu gucken, wie verändern wir uns jetzt schon und bereiten bestimmte Dinge vor, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Und ich glaube, da hat Corona leider überhaupt nichts bewirkt. Im Gegenteil, die Fabrikation von Autos stand 14 Tage still, was ja in einem Menschenleben auch nicht viel Zeit ist. Und es wird gerade so viel Lobbyismus wieder platziert, auch im Herr Söder möchte im Herbst wieder darüber reden, was wir der Autoindustrie Gutes tun können. Und ich verstehe einfach nicht, dass wir einerseits auf den Balkonen gestanden haben und geklatscht haben, was einfach höhnisch ist, wenn man betrachtet, welche Milliarden da gerade schon wieder fließen. Ich bin optimistisch tatsächlich, was diesen Zusammenhalt angeht, weil es hat funktioniert aufgrund dieser sehr konkreten Bedrohung. Aber ich bin nicht so optimistisch, dass wir dieses Degrowth, also dieses weniger werden, implementieren können, weil, das habe ich vorhin ja auch schon gesagt, wir werden eigentlich gerade aufgefordert, viel zu konsumieren, damit alles in Deutschland wieder funktioniert. Und deswegen bin ich da immer noch so in der Schwingung, mich einzufinden, wie ich das Ganze nun deuten soll.
Ich muss eine Sache noch da einwerfen, gerade, was wir nicht vergessen dürfen, ja. Also ich bin total bei dir da gerade. Wir haben ein riesiges Lobbyismusproblem und ich glaube, wir müssen in vielerlei Hinsicht, gerade wenn man auch Richtung Verkehrsministerium und Infrastruktur und allem guckt, uns fragen, was zur Hölle wir da, welchen Leuten wir Verantwortung gegeben haben. Aber was wir auf gar keinen Fall vergessen sollten, ist, dass wir sind jetzt im Juni, wir kommen jetzt irgendwie durch den Sommer, es wird garantiert im Herbst oder Winter nochmal eine Welle geben, die uns auf die ein oder andere Art und Weise beschäftigt. Wir sehen gerade überall da, wo das jetzt so kleine Inseln gibt, wo es ausbricht, dass das noch lange nicht vorbei ist. wir waren einfach ganz gut in der Art und Weise, wie wir das hier contained haben, glaube ich. Aber wir haben im nächsten Jahr eine Bundestagswahl. Also das dürfen wir nicht vergessen. So, wir kommen aus dieser Krise mit all den Erkenntnissen, die wir haben, zu Fragen wie Gesundheitssystem und wie ist das überhaupt aufgestellt irgendwie. Was ist mit Digitalisierung, Infrastruktur, Bildung, alle möglichen Themen, die uns eigentlich gerade alle betroffen haben. Und das ist der große Vorteil, dass es keinen gibt in Deutschland, den das nicht betroffen hat gerade. So, es ist eine riesige Sache, die uns alle vereint eigentlich. Und wir haben alle festgestellt, wo es für uns jeden individuell, egal was wir so machen im Leben, egal wie privilegiert unser Leben ist oder nicht, wie uns das betrifft und was uns nicht gefällt. Und wir werden aus der Krise rausgehen in eine Bundestagswahl rein. Und ich habe eigentlich echte Hoffnung, dass wir mal vielleicht ausnahmsweise nach besseren Vorschlägen fragen, wie Leute Politik machen wollen in Zukunft und was ausgestaltet werden soll von Politik nach der Wahl im nächsten Jahr.
Das ist zu hoffen auf jeden Fall. Denn wenn es nochmal weitergeht, auch wirtschaftlich schwierig, kann es natürlich auch nach hinten losgehen. Ich sage mal, in unserem Sinne nach hinten losgehen, dass es eher einen konservativen Ruck gibt. Aber gut, das ist eine Diskussion. Ich bin gespannt, wie es ausgeht, Anne.
Ja, no? Ich auch. Du auch. Ich hab einfach ganz gespannt zugehört gerade. Ihr habt, ging wunderbar und ich...
Ja, ich hätte noch eine kurze Frage zum Abschluss und machen wir vielleicht eine kleine Schlussrunde. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wir Großstädter, Millionen, Metropolistinnen und Landmenschen gemischt haben und selber auch gemischt sind. Und vielleicht könnt ihr, ohne zu privat zu werden, aber vielleicht könnt ihr kurz sagen, wo ihr wohnt und warum ihr da wohnt und ist es vielleicht so, dass ihr gern da wohnt oder wollt ihr eigentlich vielleicht jeweils in den anderen, wollt ihr eher aufs Land, wenn ihr in der Stadt wohnt und umgekehrt? Und warum? Können wir darüber noch kurz reflektieren?
Das ist nur, heute mal eine überraschende Frage.
Nur große Themen. Du bist bei der digitalen Provinz, Katja. Du wohnst in Hamburg, ne? So viel darf ich sagen. Du wohnst mitten in Hamburg und ist ja schon die Frage, warum wohnst du da und kannst du dir vorstellen, auf dem Land zu wohnen? Wenn nein, warum nicht?
Also, ich habe eine Sozialisierung hinter mir, die begann in Braunschweig, da bin ich geboren.
Ganz nah bei uns.
Und dann sind wir mit der Familie relativ viel umgezogen und ich verstehe im Nachhinein nicht, weil ich jetzt im Alter meiner Eltern bin damals, wie sie gewisse Kulturschocks überstanden haben und überlebt haben, weil sie sind von Braunschweig zum Beispiel krass aufs Land. Ich glaube, da waren 2000, 3000 Einwohner bei der nächsten Stadt. Ich war aber ein Kind, was auf Bäume geklettert ist und Baumhäuser bauen durfte und so weiter. Also ich hatte einen relativ großen Radius im Vergleich zu heutigen Kindern, glaube ich. Und bin dadurch, dass wir relativ oft umgezogen sind, überhaupt nicht verbandelt mit irgendwas, aber ich wusste immer, ich will entweder in Stockholm oder in Hamburg wohnen. Okay. Und Stockholm ist zu teuer. Und ich fühle mich hier in Hamburg tatsächlich sehr wohl, weil ich gerade auch diesen Vergleich habe. Meine Eltern im Emsland, das ist so nicht richtig ländlich, aber so auf dem Weg dahin und es ist unfassbar viel Fassade. Das erkenne ich an der Erkrankung meines Papas. Ich hoffe, er guckt nicht zu. Dass man da wirklich so eine gewisse, man poliert die Oberfläche. Ne? Man macht um 7:30 spätestens die Jalousien hoch. Was soll denn die Nachbarn denken? Der Vorgarten ist in Ordnung, was sollen denn die Nachbarn denken? Und tatsächlich fühle ich mich hier in der Stadt sehr wohl, weil ich kenne alle meine Menschen hier im Haus. Wir machen morgen Physical Distancing Grillen. Ich kenne sie alle mit Namen. Ich wüsste auch, glaube ich, dass ich die auch ansprechen kann, wenn irgendwas mal sein sollte. Und ich glaube, ich mag an Hamburg sehr gerne, dass ich mich vor Corona zumindest, ich konnte auswählen, was ich gerade will. Also ich fahre durchaus mal, wenn ich Bock drauf habe, freitags allein mit dem Taxi in den Club und tanze dann 2 Stunden und komme wieder nach Hause. Ich habe alles im Zugriff, was ich brauche. Und ich glaube, wenn ich aufs Land wollen würde, dann richtig krass, also wo keiner wohnt, auf unseren Kotten. Aber so ist es für mich etwas, dadurch, dass ich ja normalerweise 2 Tage in Berlin arbeite, dass ich aus ganz vielen Welten was mitbekomme. Und ich mag schon, muss ich zugestehen, diese Kultur, die mir hier einfach über den Weg läuft. Also Museen, Ausstellungen, Theater. Ich habe 1003 Abos und das tatsächlich möchte ich nicht abgeben. Also ich weiß nicht, welcher weiße Ritter mich aufs Land ziehen könnte. Vielleicht kommt er noch mit seinem weißen Schimmel. Aber eigentlich, es passt so, wie es ist.
Super. Wer möchte weitermachen?
Vielleicht jemand aus der LAN-Fraktion, genau.
Bin ich LAN? Okay. Nee, also eben, ich wohne in Erding, ist bekannt durch das Bier, durch die Therme und wir sind halt sehr nah am Flughafen. Dritte Startbahn wird diskutiert. Wir sind sehr nah an München, MVV und. Und Erding, wo ich hierher gezogen bin, das ist jetzt schon über 10 Jahre her, war sehr klein und fein. Durch die Nähe zu München ist es mietenmäßig explodiert und die Lebensqualität, finde ich, büßt. Ich weiß nicht mehr, wozu ich jetzt hier so viel mehr bezahle. Also ich habe mehr Dreck in der Luft, ich habe mehr Dreck vor der Tür. Ich fahre ultra lang nach München rein, weil wir überall halten müssen. Also ich mag es in Erding nicht mehr. Ich komme ursprünglich aus Lauterbach im Vogelsbergkreis in Hessen und dann eher vom Land. Und ich würde gern aufs Land und ich kenne ja auch da, wo Helmut wohnt, Silicon Filztal. Und also ich wäre so jetzt, glaube ich, bereit fürs Land, weil meine Kinder sind groß genug, ich brauche jetzt keine Rücksicht mehr zu nehmen und deswegen.
Helmut, das war eine fast versteckte Anfrage.
Ja, die Katja war ja schon ein paar Mal hier bei uns und wir freuen uns auch, wenn sie nächstes Mal wieder kommt. Und du bist immer herzlich eingeladen, Katja, mehr als einen Tag oder zwei zu bleiben. Das können wir ja mal langsam steigern. Also ja. Genau. Ja, ich wohne in einem wunderschönen Ort mitten in Niederbayern, so wie meine Familie seit über 300 Jahren auch. Ich bin etwa ein Drittel der Zeit in Städten, vor allem Berlin, und genieße eigentlich diese traumhafte Umgebung hier, die ein wunderbarer Ausgangsort ist, um überall hin zu können und sehr gerne auch wieder hierher zu kommen.
Und das heißt, du arbeitest dann zum großen Teil auch in deiner unmittelbaren Umgebung?
Na, im Moment arbeite ich fast nur aus der unmittelbaren Umgebung heraus, bin viel natürlich in Videocalls oder Online-Konferenzen und habe erst nochmal so richtig gemerkt, das war mir vorher irgendwie auch schon klar, aber so spürbar jetzt durch diese nicht gewollte Corona-Situation, aber die zeigt nochmal, wie massiv eigentlich ländliche Regionen durch Digitalisierung gewinnen. In Zeiten wie jetzt, wenn wir beginnen, sehr viel online zu machen, ist es völlig egal, wo man ist. Und ich glaube, dass gerade ländliche Regionen jetzt eine riesen Renaissance erleben werden. Genau, aber tatsächlich jetzt in einer nicht virtuellen Situation steige ich halt dann morgen ins Auto, in Zug und fahre halt irgendwo hin und bin eben tatsächlich sehr gerne in diesem Mix einer ländlichen Oase und gelegentlichen urbanen Ausflügen.
Das klingt sehr gut. Daniel ist in Fürstenberg, stimmt es?
Ja, das ist Fürstenberg an der Havel, genau. Also nördlich von Berlin, 85 Kilometer oder so an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Und ich bin eigentlich auch, ich bin groß geworden auf dem Land im Rheingau in Hessen, in einem sehr kleinen Ort eigentlich. Dann habe ich eine lange Zeit meines Lebens in diversen Städten verbracht, habe das auch eine ganze Weile total genossen, ein bisschen das, was Katja auch sagte und so. Aber mir fehlt in der Stadt einfach der Raum so, das erdrückt mich ein bisschen. Die Ruhe und vor allem aber auch der Raum. Ich habe immer viele Ideen und dann ist das einfach unbezahlbar, in der Stadt diese Ideen umzusetzen. Und deswegen sind wir vor 9 Jahren jetzt irgendwie hier nach Fürstenberg gezogen. Und also mein Leben besteht mittlerweile, also außer dass ich, wenn kein Corona ist, irgendwie auch mal weg muss zum Arbeiten. Aber ansonsten ist mein ganzes Leben eigentlich darauf ausgelegt, möglichst nicht diesen Ort hier mehr zu verlassen, weil ich einfach alles hier habe, was ich brauche. Also ich habe hier mehr Bandbreite, als ein Stadtteil in der Stadt hat. Ich habe hier die Natur um mich herum und es gibt keinen Grund, von hier wegzugehen eigentlich. Und selbst wenn ich mal muss, habe ich im Bahnhof direkt vor der Tür und bin in einer Stunde in Berlin und dann ebenso schnell auch wieder hier draußen. Also
sehr cool, sehr cool. Das klingt nach angekommen sein.
Nach einer Liebeserklärung an die Provinz.
Ja, absolut, absolut. Das, für alle, die sich fragen, wohin sie gehen sollten auf dem Land, ja, ist das hier definitiv eine der Optionen.
Okay, wir kommen nicht besuchen.
Ja, mach mal.
Ja. Ute.
Ja.
Wie ist
ich
bei
bin
dir?
Natürlich auch ein absoluter Befürworter von der Provinz. Also ich bin ja hier im südlichen Stadtrand von Bonn, also im Prinzip ein Steinwurf von der Grenze zu Rheinland-Pfalz entfernt. Und wir haben hier halt wirklich auch alles fußläufig. Also ich bin wirklich innerhalb von Minuten am Rhein unten. Ich bin innerhalb von Minuten hier im Naturschutzgebiet, was ganz herrlich ist, mit Blick über das Siebengebirge und das Rheindelta. Und ich bin aber auch, wenn ich das wollte, relativ schnell in Köln, mhm, bei den Jecken und kann da also, könnte da Party machen, wenn ich wollte. Von daher ist das hier schon sehr schön. Also ich genieße das auch total, dass ich diese unendliche Ruhe habe, gepaart mit wirklich Natur, also wirklich mit auch mit Geräuschen aus der Natur. Also ich habe hier ganz, ganz viel Vogelgezwitscher. Wir haben hier 80 Spatzen, die bei uns im Garten leben, 6 Nester unterm Dach. Uns kommt wirklich alles besuchen, was irgendwie 4 Beine hat, Flügel hat oder was auch immer. Und das ist einfach wunderschön und das erdet mich ungemein. Und ich merke zum Beispiel, wenn ich ganz, ganz viel digital mache, dass ich irgendwann in so eine ganz natürliche Balance komme, dass mein Körper und mein Geist mir ganz klar signalisiert, jetzt ist genug, jetzt ist Zeit für analog, jetzt ist Zeit für die Verbundenheit und die Verbindung mit der Natur. Und dann brauche ich hier wirklich nur rauszufallen und ich bin in meinem kleinen Gärtchen und bin happy, wenn ich meine Hände in den Dreck stecken kann, ja, also wenn ich einfach meine Hände in die Erde stecken kann und wenn ich mir eine Stachelbeere abpflücken kann und dann bin ich total happy. Oder wenn ein kleiner Spatz kommt oder ein Eichhörnchen, was Not hat und piepst mich an und ich kann da irgendwie was tun und helfen, dann weiß ich einfach, alles ist mit allem verbunden und ich bin Teil davon. Und das ist jetzt in den letzten 13 Jahren oder 12 Jahren, 12,5 genau genommen, seitdem wir hier wohnen, noch mehr verfestigt. Also ich war vorher wirklich eher so eine Wanderdüne und bin also bis zu meinem 40. Lebensjahr 18 Mal umgezogen.
Wow.
Und alles in Bonn, außer einmal, da habe ich mal einen kleinen Abstecher nach Kiel gemacht, in die Stadt der kurzen Wege. Ansonsten immer innerhalb Bonns. Das heißt, ich war wirklich eine Wanderdüne. Und jetzt bin ich wirklich hier einfach total glücklich. Ich weiß nicht, ob ich angekommen bin. Ich weiß auch gar nicht, ob es im Leben um das Ankommen geht. Ich glaube eher, es geht immer um den Weg. Und ich bin auf einem guten Weg und ich bleib gerne in der Provinz, ja.
Auf dem Weg angekommen, vielleicht?
Ja, manchmal. Ich sage immer, das Ziel, also der Weg ist das Ziel und oft steht das Ziel im Weg.
Mhm. Frederik, ich weiß, mit dir hat jemand das Schlusswort, der ein Verfechter auch der Provinz ist oder des Dorfs. Du tust viel dafür, dass Leute, dass auch Großstädter in die Provinz, das klingt so, ne, aber aufs Dorf kommen. Wie ist es bei dir?
Dein Mikro ist noch aus?
Wir hören dich nicht, Frederik.
Ich komme ursprünglich auch aus Bayern und aus Dachau in der Nähe von München und wollte dann aber immer weg, weil ich mit Bayern einfach nie warm geworden bin. Meine Mutter war alleinerziehend und kam aus dem Saarland und hat immer gesagt, sie ist Bundesausländerin und tatsächlich ist da viel spannend. Integrationsschwierigkeiten gehabt. Und das Komische ist aber, dass es mich jetzt ungefähr seit 5-6 Jahren wieder total in den Süden zieht wegen der Landschaft. Also das ist tatsächlich gerade etwas, womit ich sehr hadere, weil ich Brandenburg sehr liebe und jetzt das Kohldorf natürlich auch in Brandenburg entsteht. Aber ich das wirklich besorgniserregend finde, wie der Klimawandel hier sich einfach halt wirklich schon durchschlägt. Also es ist schon ja, es ist wirklich, man merkt es, man sieht es, man spürt es. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ursprünglich war der Plan, ins Kohldorf zu ziehen, schon vor 4 Jahren eigentlich. Und es hat sich aber schnell gezeigt, dass das einfach zeitlich nicht hinhauen wird, weil das ein sehr, sehr langer Prozess ist, auf den wir uns da eingelassen haben. Wir verwandeln ja im Endeffekt ein Industrieareal, ein ehemaliges Sägewerk, jetzt in Wohngebiet. Und das, da müssen wir jetzt 40 Behörden ungefähr einschalten. Wir sind da zwar auf einem guten Weg, aber es wird trotzdem noch bis Ende des Jahres dauern, bevor wir halt losbauen können. Und dann wird es nochmal 18 Monate dauern, bevor wir fertig ist. Und das war für anfangs für meine Frau und mich ein echtes Problem, weil ja, wir wollten ins Kohldorf, dann sind wir aber Eltern geworden und hatten die Idee, in unserer Zwei-Zimmer-Wohnung noch zu bleiben, bis das Kohldorf fertig ist. Hat sich spätestens seit Corona und dem Lockdown dann als keine gute erwiesen. Also zu dritt mit einem Kind, das Laufen gerade gelernt hat, dann im Lockdown ist wirklich kein Spaß. Aber dann hatten wir riesiges Glück und haben ein Haus in der Gartenstadt Falkenberg bekommen. Es ist von Bruno Taub 1915 erbaut, UNESCO-Weltkulturerbe. Und ich kann Ihnen mal ganz kurz einen Blick hier aus dem Fenster werfen. Also das ist noch Berlin. Aber ich habe halt direkt vor meiner Tür einen riesigen Kirschbaum. Wir haben einen schönen Garten. Und das Verblüffende, das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst, ist, dass die Gartenstadtbewegung teilweise wortgleich genau das vor über 100 Jahren geschrieben haben, was wir auch jetzt im Kontext Kohldorf schreiben und was wir jetzt auch gerade besprochen haben. Also auch damals ging es schon darum, ein gesundes Mittel zwischen, oder das Beste bei der Welt zu kombinieren, Natur, sinnvolle Tätigkeiten, auch eben gerne die Finger in den Dreck stecken und im wahrsten Sinne des Wortes halt geerdet werden. Und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Dichte, urbane Infrastruktur und Mobilität war damals auch schon ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses Konzept kommt aus Großbritannien eigentlich. Ebenezer Howard hat das so ersonnen und verschriftlicht erstmals. Und da gab es damals auch schon diverse Kriterien und eine davon war tatsächlich, dass Gartenstädte immer in der Nähe von Bahnstationen entstehen sollten oder eben eine Bahnstation mitgebaut werden muss. Also das fand ich echt ganz verblüffend, ist bei uns ja auch so, also das war eben auch über 100 Jahren schon so. Um jetzt zum Schluss zu kommen, was mich jetzt gerade total begeistert ist, zu sehen, wie so ein Konzept, das eben sehr nah an unserem Konzept dran ist, an dem Kohldorf, also wir sind quasi Kopisten gewesen, ohne es zu wissen, ist, dass die Menschen hier teilweise wirklich in dritter Generation wohnen und hier niemand wegzieht. Also hier werden Häuser makabrerweise wirklich nur frei, wenn Menschen sterben, auch unseres. Ja, haben wir nur so bekommen können, weil diese Lebensqualität hier einfach wirklich gewaltig ist. Und wir haben, also ich bin auch, glaube ich, schon 20 Mal umgezogen, habe in tollen Städten gewohnt, in schwierigen Städten gewohnt, in tollen Wohnungen, ganz furchtbaren Wohnungen. Aber so einen Lebensqualitätsanstieg, wie wir den als Familie jetzt gerade empfinden, wo wir einerseits gut angebunden sind an die Innenstadt, aber trotzdem auch zu Fuß jetzt nach Brandenburg laufen können und einen eigenen Garten haben und umgeben sind von Menschen, die einfach in sehr menschenwürdigen Häusern wohnen und sehr dankbar dafür sind, ist einfach toll. Und das Einzige, was jetzt hier halt noch fehlt, ist, das sind diese Gemeinschaftsflächen. Und deswegen bin ich trotzdem noch irgendwie guter Dinge, dass wir mit dem Code vielleicht nochmal eins draufsetzen können. Aber die Messlatte ist hier tatsächlich schon sehr hoch gehangen. Ja, das war vor über 100 Jahren.
Das klingt toll. Also ich muss auch tatsächlich sagen, um jetzt nochmal so kurz aus meinem Nähkästchen zu plaudern, ich komme ursprünglich aus Leipzig, also auch aus der Großstadt und ich habe auch noch nie auf dem Land gewohnt und bin sehr dankbar, beim Projekt Digitale Provinz mit dabei bin, merke ich, dass ich immer neugieriger werde und mich auch die Projekte, die ihr macht, die Arbeit, die ihr macht, auch irgendwie catcht. Und vielleicht gebe ich eines Tages die Großstadt auf und werde mich auch in die Provinz verkrümeln. Mal sehen.
Ins Vilstal.
Vielleicht ins Vilstal, sehr gerne. Also ich habe heute schon sehr viele Orte mitgenommen und im Hinterkopf gespeichert, die lebenswert klingen. Ihr Lieben, es war echt eine coole Runde, muss ich sagen. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass wir hier so entspannt, mein Glas ist leer, am virtuellen Tresen quasi zusammengekommen sind. Ich denke, von unserer Seite würden wir uns
bedanken, genau.
Genau, wir würden uns verabschieden. Und
Es war ein kleiner, spontaner Think Tank, der hier zusammengekommen ist. Total. Und ich glaube, wir kommen wieder auf euch zu. Wir sollten das öfter machen, denn man kann, wie wir sehen, über mehr reden als nur in Anführungsstrichen über Digitalisierung, denn es geht um viel, viel mehr, nämlich darum, wie wir besser leben können in Zukunft.
Genau, und bei uns ist jeden Tag Digitaltag.
Und wir bedanken uns auch bei allen Zuschauern,
genau,
dass ihr bei uns wart. Ihr könnt auch uns auch Feedback geben, wie gesagt. Und wünschen allen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.
Macht's gut.
Ja.
Danke.
Ciao. Ciao.
Digitale Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de.
Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.